Yaşay ki gelin çaya gelin buyurun hadi.
Merhaba, du hörst Çay mal ehrlich, einen Podcast von Hülya und Şahika. Hallo Hülya.
Hallo Şahika.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir.
Wieso grinst du so? Mir geht's auch sehr gut.
Ich höre so eine leichte Aufregung in deiner Stimme.
Ich bin mega aufgeregt.
Ich auch.
Was, warum?
Warum?
Weil wir endlich mal wieder einen Gast da haben. Und zwar einen richtig tollen Gast. Özge İnan.
Hallo.
Hallo Özge.
Willkommen Özge.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr.
Sehr, sehr gerne. Wie geht's dir?
Gut. Wetter ist gut. Ich fahre gleich auf eine Lesung.
Perfekt.
Chai ist da.
Sehr gut.
Ja, wir trinken heute alle drei nämlich
ja,
Chai.
Endlich.
Auch Şahika endlich wieder.
Ja, ich weiß. Ich hatte jetzt viele Ausreden. Magen-Darm, was war. Dann, ich hatte keinen Chai mehr zu Hause. Einmal habe ich dich, glaube ich, auch angelogen. Da hatte ich einfach keinen Bock bzw. keine Zeit mehr, was zu kochen. Aber jetzt habe ich ja den besten Chai hier von dir serviert, von meiner Abla.
Dankeschön.
Ja, für alle, die Özge nicht kennen, magst du ein kurzes Intro machen, Hülya?
Ja, Özge İnan sitzt uns zur Seite heute. Sie ist Juristin, Journalistin und Autorin. Buchautorin. Ja, sie ist heute zu Gast, weil wir uns letztes Jahr im Herbst kennengelernt haben. Dazu erzählen wir gleich noch was. Aber bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, stellen wir Özge 5 schnelle Fragen,
ja,
um sie ein bisschen besser kennenzulernen.
Für die Leute, die uns schon lange hören, es kam jetzt lange nicht mehr vor, weil wir lange einfach keinen Gast mehr hatten. Aber wir haben uns das irgendwann ausgedacht. Das ist auch mega unique, einer Person 5 schnelle Fragen zu stellen. Das habe ich noch nie woanders gehört.
Das macht auch kein
das
anderer
macht
Podcast.
Niemand. Also
Patent
ehrlich,
anmelden
ja,
sofort.
Wirklich, lass Patent anmelden. Und Özge, wir haben sie extra für dich ein bisschen angepasst, weil, ja, egal, das wirst du gleich sehen.
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne diese Fragen nicht, muss man dazu sagen.
Genau, wir haben unser kleines Vorbereitungsskript, hast du, Hülya, extra geschrieben, so, hier, die sind geheim, Özge, die leaken wir dir noch nicht. Okay, Frage 1. Chai mit oder ohne Zucker?
Natürlich mit.
Yes! Weil normale Menschen trinken ihren Chai auch mit Zucker.
Ich trinke ihn heute auch mit Zucker.
Ich musste mir gerade verkneifen, sowas zu sagen, weil ich kein Psychopath bin.
Oh mein Gott.
Danke.
Ja,
danke.
Ja,
nur,
okay.
Richtig, nur Psychos trinken Chai ohne Zucker.
Ja, okay.
Es ist nicht vergleichbar mit Kaffee oder so. Es ist der Eigengeschmack von schwarzem Tee ist
der
nicht,
kommt
warum
so richtig
Tee
raus
trinken.
Durch diesen Zucker.
Genau.
Richtig.
Aber bist du dann so, wenn du in der Türkei bist, dann gibt es ja immer diese Zuckertütchen meistens. Mhm. Also gut, oder du kriegst diese abgepackten Würfel, immer so 2 Stück. Bist du dann die Person, die sagt, wo ist der Zuckerbehälter, dass du dir dann noch mehr reinmachst?
Nee,
oder?
Nee, ich mache dann von den Tütchen mache ich immer 1,5 und von den Würfeln 2.
Boah, das ist da auch eine mega exakte Angabe.
Trial and Error.
Geil.
Krass. Ja, bei mir ist immer nur 1 Würfel. Außer es sind diese kleinen Würfel in der Türkei, da nehme ich auch 2.
Diese Mini.
Ja.
Mhm. Mini-Würfel habe ich noch nie gesehen.
Okay. Die sind auch manchmal in so einzelne Papiertüten verpackt. Richtig sinnvoll.
Ah ja, okay, die meinte ich auch. Aber die sind kleiner als deutsche Würfel?
Ja.
Nachhaltigkeit ist noch auf dem Weg in die Türkei, noch nicht angekommen.
So seit 20 Jahren noch auf dem Weg.
Okay, Frage Nummer 2. Simit oder Breze?
Simit doch. Ich bin auch ein großer, großer Fan von Brezen, vor allem seit ich in Bayern wohne. Ich habe nicht gewusst, in meinen 25 Jahren, die ich in Berlin verbracht habe, habe ich gedacht, okay, eine Brezel mit L ist irgendwie ein okayer Snack, so, aber gibt sich jetzt nicht so besonders viel Mühe. Mir persönlich eine gute Zeit zu machen. Und dann kam ich nach Bayern und mir wurde klar, okay, ich hatte einfach keine Ahnung, was eine Brezel ist, actually. Das heißt, ich bin, also wenn ich jetzt so eine geile Pfefferbrezel mit Butter vor mir habe und eine ist sie mit ohne alles, dann würde ich wahrscheinlich zu der Pfefferbrezel greifen. Aber wenn wir jetzt eine Standardbrezel, ein Standard-Simit haben, dann zum Simit.
Okay, welcher Simit? Weil das muss ich ja auch erst lernen. Ich dachte ja, Simit ist Simit, aber...
Ich denke auch, Simit ist Simit. Bin ich mistaken? Okay.
Hylia, you go girl. Klär uns bitte auf.
Also es gibt ja einmal diese hellgebackenen Simit und dann gibt es aber diesen ganz berühmten Ankara-Simide.
Und der wird nämlich... Ich war noch nie in Ankara.
Okay, in Ankara oder in Kürşehir zum Beispiel, also so im zentraleren Anatolien, da bekommst du halt dieses sogenannte Ankara-Simit und das ist so, das wird nochmal mit Pekmez wie heißt
eingestrichen.
Das? Eingestrichen. Danke. Ich würde gerade sagen.
Eingepinselt.
Ja, eingepinselt. Stimmt. Und dann kommt Sesam drauf. Und deswegen hat das so eine super dunkle Farbe, wenn es dann aus dem Ofen kommt. Und es ist ultra knusprig. Und innen aber super fluffig.
Das klingt ja richtig geil, weil das sind alle Simit-Eigenschaften eigentlich, die wenn ich beim Bäcker bin und ein Simit bestelle, dann zeige ich immer auf den dunkelsten.
Ja, genau.
Ich bin jemand, der es knusprig haben möchte im Leben. Und dann werde ich mal nach Ankara reisen müssen.
Ich hatte auch die Ehre, letztes Jahr dort hinzufahren und habe da so ein paar Tage mit meinem Papa verbracht und habe das dann auch erst gecheckt. Also du hattest es mir ja schon angekündigt, so hey, Simit, das wird dein Leben verändern. Das ist nicht mehr Simit, das, was du da in Izmir oder wo du auch sonst immer normalerweise bist im Urlaub, isst. Das ist kein Vergleich.
An deinem komischen Touri-Ort da.
An deinem komischen Touri-Ort, so kannst du dir sparen. Das ist kein echter Simit.
An deinem Beherzog-Ort, so.
Ehrlich gesagt, das ist wirklich... Quasi, wenn man es vergleichen will mit Brezen außerhalb von Bayern, ist das helle Simit eigentlich so. Das ist
Nein,
dann dieses Brezel.
Was?
Ich schwöre.
Wusste ich nicht nur nicht, was Brezeln sind, sondern auch, was Simit ist?
Ja, muss ich dir leider sagen.
Guter Vergleich, Schalke.
Finde ich wirklich. Also wow. Ich muss sagen, ich habe es trotzdem genossen. Ich war jetzt auch kürzlich im Urlaub, jetzt wieder da in der Nord-Ägäis, also da, wo die Bärs-Hügs sind, sage ich jetzt mal.
Wo warst du?
In Ivalık.
Hm.
Also so im Epizentrum des... Bärs, Türkentum, nee, Quatsch. Aber es ist schon sehr, sehr touristisch. Auch viel von inländischem Tourismus voll. Und trotzdem habe ich es genossen. Vor allem mit so einem, ich wollte es gerade übersetzen, aber auf Türkisch dieses Üçkern-Peynir.
Das ist Krempeni, ja. Also nicht, so nennen sie es nicht, aber das ist so dieser...
Es ist irgendwie wahrscheinlich kein Käse, ehrlich gesagt. Das ist
aber es gibt auch hier diese Schmelzkäse. Drei
Schmelzkäse.
Genau,
so Kiri. Ja. Ist es nicht Kiri?
Ich glaube, Kiri ist
oder
auch
wo
so
diese lachende Kuh drauf ist.
Ja, genau.
Auf Französisch, diese rote lachende Kuh, kennt ihr die?
Ja.
Ja. Hat die nicht so auch die Zunge draußen und sieht ganz komisch aus?
Ja, das kann sein. Ich glaube, die ist da nur drauf und lacht, weil sie nicht drin ist im Käse.
Ja, die Kühe sind nicht im Käse.
Aber die ist, also in diesem Käse safe nicht, weil das ist auf jeden Fall Plastik. Okay, das waren ja eigentlich 5 schnelle Fragen. Frage 3. Twitter oder Instagram? Oder Threads?
Instagram, Twitter bin ich ja gar nicht mehr und Threads habe ich kurz mal mich selber gegaslightet, dass das genauso cool ist, wie Twitter früher war, aber das stimmt nicht. Und jetzt bin ich nur noch auf Insta und das reicht mir auch.
Okay, das ist irgendwie ganz lustig, weil Hylia meinte, ja, diese Frage, die ist ja, können wir uns eigentlich sparen, weil wir wissen, dass du auch nicht mehr auf Twitter bist, aber du bist ja auf Twitter irgendwie auch groß geworden oder hast du einfach so deine erste große Reichweite.
Voll. Vom Konzept her immer Twitter. Also es ist, ich bin einfach jemand, der Worte und vor allem Worte, wo man sich, also Formate, wo man sich kurz fassen muss in Worten, ist eigentlich komplett meins.
Mhm.
Deswegen hat das auch so gut funktioniert mit Twitter und mir, aber jetzt gerade, ich habe auch einfach mein Mitteilungsbedürfnis so ein bisschen dann zwangsläufig runterschrauben müssen, was einfach auch meinem Reifungsprozess entgegenkommt, glaube ich.
Okay.
Ich gehe auf die 30 zu. Es muss nicht mehr jeder wissen, was ich über jeden und seine Mutter da draußen denke.
Also Moment mal, du gehst auf die 30 zu, du hast noch ein bisschen Zeit.
Du gehst auch auf die 30 zu, Schalke.
Ich habe noch 3 Wochen, aber ich verstehe, was du meinst.
Ich liebe zu sagen, ich gehe auf die 30 zu, obwohl ich nicht wirklich auf die 30 zu gehe.
Einfach so seit 5 Jahren.
Ja, ich liebe das deswegen, weil das so eine, ich komme mir dann so subversiv vor, weil alle immer jünger sein wollen, als sie sind. Und deswegen, um so eine Counterkultur da zu machen, bin ich immer so, ich bin alt. Leuten, die 2 Jahre jünger sind als ich, sage ich, dass ich ihre Mutter sein könnte.
Geil. Dann fange ich ab jetzt an zu sagen, ich gehe auf die 40 zu.
Let's go. Wirklich. Ich muss dazu auch noch zu deinem Twitter-Self was erzählen. Und zwar, als ich vor 3 Jahren meinen Freund kennengelernt habe und wir dann zusammengekommen sind und wir uns dann angefangen haben, so ein bisschen, man entdeckt ja, in welcher Bubble dann man so ist und ob man so in der gemeinsamen Bubble ist, welchen Leuten man folgt und so. Und tatsächlich hat er mir dann irgendwann mal so, also er ist ja auch gefolgt auf Twitter und hat mir dann irgendwann so ganz stolz erzählt, oh mein Gott, guck mal, die ist richtig cool, die schreibt immer voll gut, die Özge Schmözge. Und ich war so... Ja gut, ich glaube, sie heißt Özge.
Wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden hier miteinander, mein lieber Freund.
Ja. Aber ich liebe das, geht mir nicht aus dem Kopf. Özge Schmözge. Ja, ja, die ist cool, die ist auf Twitter. Özge Schmözge, kennst du nicht? Ich so, ja.
Richtig weh in den Ohren, ey. Okay. Was schreibst du lieber, ein Buch oder einen journalistischen Text?
Oh, das ist eine sehr, sehr geile Frage. Ich glaube, Es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber es ist so ganz verbreitet unter Leuten, die so berufsmäßig schreiben. Und zwar, das Schönste auf der Welt ist es, geschrieben zu haben, und das Schlimmste auf der Welt ist es, zu schreiben.
Oh,
und
deep. Aber ich verstehe es.
Ja, tief. Deswegen ist es eigentlich immer das, was ich gerade nicht mache. Also jetzt gerade zum Beispiel konzentriere ich mich sehr auf mein zweites Buch und bin aus journalistischen Sachen raus für den Moment. Und gefühlt ploppen jetzt gerade überall Geschichten auf, also journalistische Themen, die ich journalistisch gerne bearbeiten würde. Auf einmal erzählt mir jeder irgendwie total brisante Sachen, die ich gerne, wo ich gerne mal weiter recherchieren würde und was zu machen würde und so. Aber als das noch nicht so war, als ich irgendwie hauptberuflich journalistisch gearbeitet habe und das Buch habe schleifen lassen, da war das Gegenteil der Fall. Und ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bock darauf, immer diese Unstetigkeit und dieses so auch immer, es klingt jetzt ein bisschen, als wäre ich so ein bisschen asozial, aber auch immer mit anderen zusammenarbeiten müssen. Journalismus geht ja alleine, also ja gut, man kann alleine irgendwie so ein Essay schreiben oder so vielleicht, aber jetzt so recherchemäßiger Journalismus, da bist du halt auf Leute angewiesen, Leute müssen mit dir reden, Leute müssen, Experten müssen dir irgendwie Sachen erklären, Betroffene müssen dir ihre Erfahrungen mitteilen und so. Und wenn man ein Buch schreibt, dann kann man sich einfach Sachen ausdenken. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil des Buchschreibens. Deswegen, ich kann diese Frage wirklich nicht eindeutig beantworten, auch wenn sie natürlich mit Absicht gestellt wurde, damit ich in genau dieses Dilemma komme. Es ist wirklich immer das, was ich gerade nicht mache, was jetzt so klingt, als wäre ich die ganze Zeit unglücklich. Bin ich überhaupt nicht. Ich liebe das total, aber es ist halt auch einfach Arbeit.
Voll.
Und nicht, keine Arbeit ist so schön wie der Feierabend.
Oh, geil.
Ja. Bayern liebt dich. Özge, Bayern liebt dich. Hey, schau mal, innerhalb der ersten 10 Minuten einmal die Breze krass hochgelobt und zweitens, nichts ist schöner als der Feierabend.
Ja,
wenn wir jetzt nach dem Podcast noch irgendwo eine Mast trinken gehen, dann bin ich für...
Ich habe den Adler auf dem Pass und auf meiner Brust.
Hast du dich wirklich assimiliert, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Antwort deiner nächsten und letzten Frage.
Oh ja.
München oder Berlin?
Berlin, Alter. What?
Okay, ganz kurz. Berlin oder Deutschland?
Berlin.
Tschüss. Ja.
Berlin gewinnt.
Die Folge hört ja auf.
So, danke, dass ihr zugehört habt. Ja, das wird scheinbar
bis zum nächsten Mal. Tschüss. Berlin gewinnt immer. Berlin gewinnt kontrovers. Berlin gewinnt auch gegen die Türkei.
So. Ja, gut. Also, ja, das finde ich jetzt nicht so kontrovers. Da bin ich bei dir auf jeden Fall.
Okay.
Oder warum Berlin findest du es kontrovers?
Gewinnt immer. Ja, keine Ahnung. So aus dem gleichen Grund, warum es kontrovers ist, zu sagen, ich finde Mante so mid.
Boah, das triggert mich ja schon direkt. Ich krieg Schweiß, Leute. Das ist, bleibt dran. Mhm. Wir bleiben jetzt noch so ein bisschen, also danke erstmal für diese tollen Antworten. Wir bleiben jetzt erstmal so ein bisschen noch beim Thema Buch und gehen auf deinen Debütroman ein. Und dann aber, Leute, ab der zweiten Hälfte oder nach dem ersten Drittel geht's richtig los.
Wir mögen uns jetzt noch kurz.
Ja.
Und dann
wir haben was für euch vorbereitet.
Und ich glaube, danach werden wir kein Wort mehr miteinander reden.
Wir werden sehen. Wir werden sehen.
Wahrscheinlich werde ich euch beide rausschmeißen.
Wir haben hier in der Mitte vom Tisch ganz kurz, wir haben hier so eine Plastikhand liegen. Also diese Mini-Hände, ihr kennt die bestimmt.
Ich finde, die sieht so gruselig aus.
Kennt ihr dieses Phänomen Uncanny Valley?
Ja. Oh ja. Film?
Ja, das ist für mich Uncanny Valley, Peak Uncanny Valley. So, das
findest du?
Es löst in mir ganz großes Unwohlsein aus. Es ist so eine Mini-Plastikhand, in die man seinen Finger stecken kann. Klingt auch irgendwie sehr komisch, wenn ich das jetzt pervers, so beschreibe. Ja. Aber ich habe mir gerade gedacht, dass wir uns vielleicht mit dieser Hand später so schlagen.
Das können wir auch, dafür können wir sie auch nutzen, ja.
Die Hinleitung, einfach nur um zu sagen,
dass wir uns dann ich hätte so Fliegenklatschen besorgen sollen.
Ja.
Für jede eine.
Und damit wir ins Mikrofon weiter rein sprechen können, während wir uns klatschen.
Damit wir uns nicht bewegen müssen. Ja, voll.
Okay, ich sehe schon. Das ist
einfach
jetzt
so
schon
zum Podcast aufnehmen getroffen und dann so Gewaltexzess vorm Mikro. Aber hey, damit können wir so viral gehen, Leute. Genau. Also go with the
Münchner,
flow einfach.
Münchner, oder warte, was wär die Bildschlagzeile?
Migranten prügeln sich in
so Clankriminalität? Genau, oder wir könnten auch irgendwie so Tirolerin und Bayerin verprügeln Berlinerin oder irgendwie sowas. Wäre auch geil.
Das wäre nicht die Bildschlagzeile, weil da kommt nicht vor, dass wir Kanaken sind.
Ja, das stimmt.
Das ist ja schon wirklich die einfache Kanakenschlagzeile. Also.
Ja. Ihr habt recht. Okay, apropos Kanakenschlagzeile, das ist ja auch nicht so eine gängige Schlagzeile oder überhaupt ein gängiges Thema in Deutschland, immer mehr, Gott sei Dank, aber dass Kanaken gute Bücher schreiben.
Ja.
Tolle Überleitung, oder?
Ja.
Habe ich mir gerade ausgedacht.
Mega.
Genau. Bevor wir aber einsteigen, erzähle ich kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Also Özge sitzt heute hier, weil wir sie zuvor schon mal sprechen durften, beziehungsweise ich durfte dich sprechen. Ich durfte nämlich die grandiose Lesung zu deinem noch grandioseren Buch »Natürlich kann man hier nicht leben« im Herbst in München moderieren. Und bevor wir aber dazu mehr erzählen oder mehr von dir über dein Buch auch hören, möchtest du noch Sachen sagen über dich? Also wir haben dich ja eingangs vorgestellt und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es immer so ein bisschen lückenhaft ist, wenn man vorgestellt wird. Deswegen möchten wir hier dir nochmal die Gelegenheit geben, dich selber ein bisschen vorzustellen oder noch Dinge über dich zu sagen, die du hier gerne an unsere HörerInnen weitergeben möchtest.
Da fällt mir gar nichts ein. Ihr habt das echt perfekt gemacht. Berlin kam vor. Chai kam vor, was soll ich noch ergänzen? Ich habe mir einen Joke überlegt, für wenn wir ins Buch überleiten, darf ich den kurz
zum Besten geben? Bitte, wir lieben Jokes.
Ich habe mir nämlich so gedacht, bestimmt sagt jemand, worum geht's denn in dem Buch, in deinem Buch? Und dann kann ich sagen, es geht um Hylia.
Oh, jetzt habe ich Pipi in den Augen, ja.
Das ist irgendwie voll süß, gar nicht so ein richtiger Joke, das ist so richtig cute. Und so. Habt ihr ihn verstanden, Leute? Checkt ihr?
Wahrscheinlich nicht. Der Grund ist nämlich, dass meine weibliche Protagonistin Hylia heißt.
Genau, Spoiler, es geht nicht um meine Geschichte.
Genau, es geht also ein bisschen um unser aller Geschichte, weil es um unser aller geliebte Heimat geht, aber genau, es geht um die Türkei der 80er Jahre, es spielt in Izmir und Hylia und Selim sind junge Menschen, die im Militärregime groß werden, das nach dem Putsch 1980 dort installiert wurde. Und genau, die lernen sich dann dort kennen und verlieben sich und gründen eine Familie und müssen aufgrund ihres politischen Aktivismus in der linken Studentenbewegung dann nach Deutschland fliehen.
Toll zusammengefasst. Ich finde es ja, also Fun Fact, neben dem, dass die Protagonistin ja so heißt wie ich, ganz viele Figuren, also ganz viele Namen aus diesem Buch gibt es ja wirklich in meiner Familie. Also Selim, ich habe einen Cousin, der Selim heißt zum Beispiel, ist mega witzig. Dann gibt es auch noch den Ozan, mein Bruder heißt Ozan. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Meral. Yeah. Ich habe eine Tante, die so heißt.
Das ich ist auch, meine Großtante.
Ja.
Richtig cool.
Also ich habe das total genossen beim Schreiben, dass ich halt endlich mal so Namen verteilen durfte, an Leute, die man sich ausgedacht hat, ist eine insane Erfahrung, man kommt sich vor wie Gott. Und dass es halt auch so unsere Namen irgendwie sind. Dass ich mir dann dachte, so, das ist irgendwie ein großer deutscher Publikumsverlag und das werden voraussichtlich, hoffentlich, Klopf auf Holz, viele Leute lesen. Und das wird irgendwie in deutschen Medien besprochen und so weiter. Und jetzt heißen die Leute Selim, Hylia, Banu und Ozan, deal with it. So, ich kann mir sehr, sehr, also es war so eine empowernde Erfahrung irgendwie. Und ich hatte auch es ist ja unsere Elterngeneration. Diese Leute sind alle irgendwie in den 60ern geboren. Und deswegen musste ich halt schauen, dass ich halt wirklich die Namen verteile, die unsere Eltern, Tanten, Onkel tragen. Und ein paar so zeitlose Namen. Hylia zum Beispiel, würde ich sagen, ist so einer von diesen eher zeitlosen.
Und einer der schönsten einfach.
Ja, ist ein wunderschöner Name.
Aber warte, ist das nicht die türkische Version von Julia?
Oh mein Gott, sagen das Leute?
Es sagen immer Leute. Und ich erzähle dann immer so, es kommt eigentlich ursprünglich von Malchulia, was so viel wie die Melancholie heißt. Und dann wurde es irgendwie, man weiß aber nicht, kam es von Julia oder eben von Malchulia, ist vom arabischen Julia. Ich erzähle dann immer irgendwie.
Ich finde es so krass, dass du überhaupt was erzählst Geschichte. Und nicht einfach sagst, nein.
Ich bin auch in Tirol aufgewachsen, im Gegensatz zu euch.
Ja, stimmt. In Berlin kann man dann eher mal sagen, nein.
Nein.
Nicht alles kommt von euch, du Arschloch.
Richtig. Genau so. Mehr von dieser Energie. Also dein Buch ist ja beim Piper Verlag erschienen. Das können wir auch mal dazu sagen. Danke Piper Verlag, dass ihr das möglich gemacht habt. Wie, also du hast ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie es halt ist, so sich Figuren auszudenken und so eine eigene Geschichte zu schreiben. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du ein Buch geschrieben hast?
Genau, bei mir hat sich eine Literaturagentin gemeldet, Ende 2020. Ich war gerade mit meinem ersten Staatsexamen, dem schriftlichen Teil, fertig.
Jura-Staatsexamen?
Genau, und...
Mashallah.
Dankeschön.
Ja.
Sagt man Dankeschön auf Mashallah?
Ja.
Ja, kann man schon.
Ja, kann man schon sagen.
Gut. Dankeschön. ich habe dann das zuerst für einen Scam gehalten. Also wenn man eine Instagram-DM bekommt, wo eine Literaturagentin eine existierende und gute Literaturagentur nennt und sagt, ich komme von denen, willst du nicht ein Buch schreiben?
Mein Gott.
Mein erster Reflex war natürlich irgendwie, weil ich, also zu dem Zeitpunkt muss man auch dazu sagen, so, man kannte mich halt nicht. Ich hatte, okay, ich war irgendwie auf Twitter so ein mittelgroßer Account und ich hatte eine Kolumne für Mission Lifeline damals, was eine Seenotrettungs-NGO ist. Und ich dachte, hä, wie jetzt? Fragt jemand, ob ich ein Buch schreiben will, als ob, so. Und dann stellte sich das als wahr heraus und die haben zuerst an ein Sachbuch gedacht. Und ich habe irgendwie gedacht, nee, also man kann jetzt so ein, ich hätte irgendwie so dieses, eins dieser Sachbücher schreiben können, was so, hier ist meine Meinung auf Buchlänge, weiß ich nicht. Boah, ich könnte jetzt verschiedenste Beispiele nennen, aber dann habe ich öffentlich Kollegen geslandert und das sollte man lieber nicht machen. Sage ich euch dann nachher.
Danach, ja. Gossip kommt dann später, wenn wir das Mikro ausgemacht haben.
Genau, und ich habe dann gedacht, naja, gut, das mache ich nicht. Was bleibt übrig? Irgendwas, wo ich Expertise drin habe. Wo habe ich Expertise drin? Ja, Jura und sonst gar nichts. Und ich werde garantiert kein Jura-Sachbuch schreiben. Nein, danke. Und dann kam ich irgendwie auf Roman oder meinte so, ich würde eigentlich lieber einen Roman schreiben, weil ich habe schon immer geschrieben, ich habe vor allem viel Gedichte geschrieben, ich habe mein erstes Gedicht in der zweiten Klasse geschrieben, das war irgendwie immer so mein, wie ich mit meinen Gefühlen klargekommen bin. Ich war diese Angsty, so 14-Jährige, die so dramatische Prosa schreibt, irgendwie darüber, wie furchtbar alles ist. Oder nicht unbedingt wie furchtbar, aber einfach wie bedeutungsvoll. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, auch die guten Sachen sind ja mit 14 ganz anders gut, weil einfach wegen Hormoncocktail alles ist und so weiter.
1000% verstärkt.
Genau, genau. Ja. Und also ich war gar nicht irgendwie eines dieser so traurigen Emo-Teenager, sondern ich war einfach, alles war extrem intensiv. Mit der Freundin streiten war ein Drama, das Ende der Welt. Und irgendwie aber dann verliebt sein war
noch dramatischer.
Genau. Und ja, deswegen war für mich irgendwie das auch ganz naheliegend, dass ich halt einen Roman schreiben könnte, wenn ich wollte. So, ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, der damit gesegnet ist. Ich hatte noch nie ein Imposter-Syndrom in irgendeiner Form. Also,
okay, mein Gott, cool. Gib das mir was von was, dir.
Ja, erzähl, wie geht das?
Schneid eine Scheibe.
Aber wir sind einfach so, wir sind dauernd am Impostern.
Ja, ja.
Ich habe ein Gegenrezept dagegen, aber es ist leider ein sehr unsympathisches. Ich werde es trotzdem verraten. Und zwar, man muss, es wird ja immer gesagt, man soll sich nicht mit anderen vergleichen. Das stimmt aber nicht. Die Frage ist nur, in welche Richtung vergleicht man sich? Also ich kann mich als Autorin jetzt hinstellen und mich mit, weiß ich nicht, Orhan Pamuk vergleichen und mir denken, oh, warum bin ich so schlecht? Ich kann mich aber auch als Autorin hinstellen und mich mit den schlechten Autoren vergleichen und sagen, naja, also was sie können, kann ich nicht nur genauso gut, sondern auch noch um Längen besser. Also, und wenn man so durch die Welt geht, man muss natürlich aufpassen, dass man das mit ein bisschen positiver Energie verstärkt, sonst wird man ein Arschloch. oder mit positiver Energie ausgleicht und irgendwie auch sich klar macht, es gibt auch sehr, sehr viel Gutes da draußen. Aber wer hat das nochmal gesagt da? Richard Dawkins oder so, irgendeiner von diesen Leuten, der meinte mal so 99% of everything sucks. So. Und es gilt für Kulturprodukte wie für nichts anderes. Und gerade was eben, ja, Kultur, was ihr ja auch macht, also Podcast ist ja auch ein Kulturprodukt einfach, wenn man sich halt damit dann vergleicht und guckt, okay, was die anderen machen, ist einfach in den meisten Fällen noch viel schlechter. Und die machen das trotzdem und die machen das auch mit sehr viel Selbstbewusstsein. Und ja, das hat bei mir immer sehr geholfen.
Das stimmt aber, weil ich überlege gerade zu den Anfängen, Hülya, als wir angefangen haben mit Scheinmal ehrlich, war das auch so, ja, oh mein Gott, wer hat denn Bock jetzt uns zu hören? Diese Themen wurden schon tausendmal besprochen. Man muss auch sagen, zu der Zeit, also gerade zwischen, keine Ahnung, 2020 bis jetzt werden ja, es kommen ja, weiß ich nicht, täglich irgendwelche neuen Podcasts raus. Mhm. Und gerade zu dem Thema gab es auch schon große Podcasts, die speziell diese Nische, sag ich jetzt mal, besetzt hatten. Und dann haben wir uns ja auch irgendwann gesagt, so, ja, ist doch scheißegal. Also, die machen es ja auch, wir können es auch machen. Yeah. So, was hält uns davon ab?
Voll in der Zeit, wo halt Leute wie ihr hin und her überlegen, soll ich das machen, das wurde schon gemacht und so. In der Zeit, die da vergangen ist, haben 10 deutsche Felixe sich zusammengesetzt und 10 Podcasts gestartet, die auch Hörer finden. Also deswegen.
Ja. Ich hatte eine Dozentin, die immer gesagt hat, oho, sen düşünürken millet bozdurup bozdurup satıyor.
Ich, genau das. Ja? Genau ja. das.
Ja. Also so, während du überlegst, verkaufen die Leute schon ja. ihre Ware so ja. zu Zehnten.
Und ich habe noch ein anderes Sprichwort, was ich jetzt kürzlich irgendwie gelernt habe. Tokadan başka bir şey kafana takma.
Oh, wow.
Und ich war so, mein Gott.
Das wird mein neues Mantra. Das ist mein
Lieblingssprichwort.
Das kann man eigentlich gar nicht richtig übersetzen, ne?
Ja. Das kann man, nee.
Also auf Türkisch sagt man etwas wortwörtlich.
Also sich etwas nur Türken können auch auf solche Sachen kommen.
An den Kopf stecken. Ja. Die ja. wortwörtliche Übersetzung ist bei uns so sinngemäß, halt sich den Kopf über etwas machen. Und eine Haarklammer steckt man sich ja auch an den Kopf. Und das heißt sozusagen, genau.
das heißt außer einer Haarklammer also,
richtig. Sollte man sich nichts an den Kopf stecken.
Wow, gut. Richtig gut.
Ich muss sagen, ich habe diesen Spruch mit irgendwie 13 oder so auf SchülerVZ als Gruppe gesehen. Deswegen assoziiere ich das mit so witty Teenagern ein bisschen. Mhm. Aber die Mentalität ist natürlich wunderbar.
Ja, das ist richtig gut. Du, also in deinen Büchern, schau, oh mein Gott, Allah konuşturdu. Ja. also in deinem Buch, ich habe mich ja sehr intensiv mit deinem Buch auseinandergesetzt, was mir übrigens nach wie vor sehr gut gefällt und ich habe es in der Zwischenzeit auch schon mehrmals verschenkt als Geburtstagsgeschenk. Es macht sehr viel Freude, dieses Buch zu schenken. Also Leute, falls ihr das nicht gelesen habt, natürlich kann man hier nicht leben, dann holt euch dieses Buch und lest es. Wärmste Empfehlung von uns und natürlich auch von Özge. Du bist ja eben Juristin ursprünglich ja. und Jura, hatte ich den Eindruck, fließt ja schon auch so ein bisschen in deine Texte ein. Also es hatte ich den Eindruck, ist schon auch so ein wiederkehrendes Thema irgendwo oder ein wiederkehrender Inhalt. Bist du die Ferdinand von Schirach der Zukunft?
Hä? Ferdinand Schirach ist die Özge Innern der Vergangenheit.
Genau so eine Antwort habe ich mir erhofft.
Nee, also ich glaube, ich werde diesen Blick nie wieder los, weil ich habe mit 18, ich habe mit 18 angefangen, Jura zu studieren. Ich habe es getan, bis ich 24 war. Das heißt, in diesen sehr, sehr eine Person formenden Jahren habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer Gesetze ballern. Und das macht was mit einem. Also ich sehe halt die Welt durch diese Linse und das wird sich auch nie ändern. Und das finde ich auch super. Also ich identifiziere mich sehr damit. Nicht damit, dass man irgendwie jedes Gesetz buchstabengetreu einhält, sondern damit, dass man auf die Welt guckt durch die Linse. Okay, wie kann man das Verhalten der Leute so organisieren, dass es einfach möglichst dem Gemeinwohl nützt. So interpretiere ich gute Rechtswissenschaft. Also, dass es eine Struktur vorgibt, für wie sich Leute zu verhalten haben. Und zwar nicht nur, aber vor allem im Konfliktfall. So. Weil ein kaputter Staubsauger, obwohl ich den erst vorgestern gekauft habe, ist ein Konfliktfall. Und was dann passiert, ist strukturiert in einem Gesetzbuch. Und der Dritte Weltkrieg ist auch ein Konfliktfall. Und das ist auch strukturiert, nicht in einem Gesetzbuch, aber in mehreren völkerrechtlichen Verträgen. Und das ist auch Rechtswissenschaft so. Und diesen Blick auf die Welt habe ich mir bewahrt. Und das ist, glaube ich, was vor allem in die Texte einfließt. Und was aber halt auch einfließt, ist, das glaube ich, worauf du hinaus wolltest, dass halt viel so Polizeigerichtsverfahren, sowas, ich glaube, das liegt einfach an der damaligen Zeit auch, dass das so viel davor kommt. Aber ja klar, ich habe dann halt besonders viel Freude daran, einen Jurastudenten zu schreiben, der unsympathisch ist oder so, weil, so, seien wir mal ehrlich, das ist einfach, manche Klischees stimmen ein bisschen.
Ja.
Und ja, ich habe aber auch sehr, sehr viel Freude. Es gibt eine Szene zum Beispiel, da gibt es ein Polizeiverhör. Wer genau verhört wird, verraten wir mal nicht, aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil einfach, das ist ja das, was ich da immer studiert habe, in der Praxis. Und es war immer auch so, dass das Jurastudium für mich auch immer so etwas war, wo ich dann gedacht habe, boah, jetzt hätte ich auch mal Bock, jemanden zu verklagen. Einfach, um Geil. Zu sehen, wie das ist.
Einfach, um es mal durchzuexerzieren.
Ja, oder irgendwie verwaltungsrechtlich gegen irgendwas einfach mal Widerspruch einzulegen und zu gucken, was passiert oder so. Man kommt dann auch schnell zur Vernunft und denkt sich, das lassen wir mal lieber bleiben. Aber ja, das ist auf jeden Fall, wie ich durch die Welt gehe.
Ja, also ich kann es hier nur noch mal sagen. Ihr hört, es ist, also Özge hat einen ganz speziellen Blick auf die Welt und holt euch einfach dieses Buch. Ich habe eine, bevor wir zu unserem anderen Themenblock übergehen, noch eine abschließende Frage. Und zwar habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, als du vorhin Orhan Pamuk gesagt hast, habe ich gesagt, oh! Und ist so ein bisschen untergegangen. Warum? Und zwar war ich diese Woche, habe ich Orhan Pamuk kennengelernt.
Was?
Ja, also jetzt in der Woche, in der wir aufnehmen, war die Ausstellungseröffnung im Lehmbachhaus in München. Orhan Pamuk hat jetzt nämlich...
Ach so, ja, ich habe die Plakate gesehen.
Genau, der Trost der Dinge ist die Ausstellung zu den Romanen von Orhan Pamuk und zu den, also er ist ja jetzt auch als bildender Künstler irgendwo tätig, haben wir erfahren. Ich habe an der Uni, ich glaube es war im Master, es muss 2013 gewesen sein, da habe ich an einem Seminar teilgenommen, es sollte eigentlich von Orhan Pamuk sein. Und er konnte dann aber, er hatte irgendwelche vertraglichen Probleme mit der LMU und konnte dann doch nicht kommen. Und dann hat das unser damaliger Lehrstuhlleiter, der Christoph Neumann, übernommen. Der ist auch gleichzeitig ein guter Freund von Orhan Pamuk und hat zum Beispiel, ich glaube, Karl hat der ins Deutsche übersetzt. Naja, jedenfalls habe ich halt in diesem Seminar ein Semester lang sämtliche Romane von Orhan Pamuk gelesen. Wir haben uns halt übelst damit auseinandergesetzt, haben, keine Ahnung, uns zigfach mit Figuren und
hast
auch mit seiner...
Hast du Literatur studiert?
Nee, ich habe Kulturwissenschaften, aber am Nahostinstitut studiert, genau, und hatte dann Türkologie, beziehungsweise Türkei-Studien heißt es jetzt mittlerweile, als ein Schwerpunkt und da haben wir das dann gemacht. Mhm. Und Literatur hatte ich im Nebenfach, deswegen war das eine ganz gute Verbindung. Also Sprache, Literatur, Kultur hieß dieses komische Nebenfach, in dem man, aber es war ganz cool rückblickend, da konntest du halt irgendwie aus Film, Linguistik, Literaturwissenschaft, alles Mögliche auswählen. Jedenfalls habe ich halt sehr viel Zeit mit Orhan Pamuks Literatur verbracht. Mhm. Und ich hatte so ein ganz bestimmtes Bild von diesem Menschen. Und ich habe irgendwie, als ich dann gesehen habe, ah, okay, da ist die Ausstellungseröffnung. Und ich dachte, okay, Lehmbachhaus, dann ist er bestimmt hier. Und dann habe ich mir eins der Lieblingsbücher von ihm eingepackt. Und man muss ja dazu sagen, Orhan Pamuk ist ja schon eine kontroverse Person in der Türkei. Also er wird ja von den einen wird er gefeiert, von den anderen wird er gehasst als irgendwie... irgendwie irgendwo als... Also ich würde jetzt nicht sagen, als ein Staatsfeind, aber eher so ein bisschen so ein... wie soll man sagen?
Ich würde es mit einer Anekdote erklären, und zwar der Mörder von Hrant Dink, Ogün Samast.
Ja.
Als er verhaftet wurde, muss man erklären, wer Hrant Dink ist für die Leute?
Ja, muss man nämlich auch
ein armenisch-türkischer Journalist, der 2007 erschossen worden ist und sich immer eingesetzt hat für Dialog und Aufarbeitung des Genozids an den Armeniern. Und auch generell für eine Demokratisierung und Liberalisierung der Türkei und so. Und der wurde 2007 erschossen von einem Anhänger der Grauen Wölfe, Ogün Samast. Und Ogün Samast, als er verhaftet wurde, er wurde ja wirklich von der Polizei auch sehr, sehr gut behandelt. Die haben noch mit ihm irgendwie so Fotos zusammen gemacht, so mit, vor der türkischen Fahne posiert und so. Und er hat eben in die Kameras gesagt, Orhan Pamuk akılos nakıllı.
Ja, genau.
Also, hat Orhan Pamuk soll aufpassen, was er tut, ungefähr.
Genau, so wird er halt, und gleichzeitig wird er halt von so einer bestimmten Elite halt auch sehr stark gefeiert. So, ja. Er ist irgendwie guter Autor, wie auch immer. Führt alles viel zu weit jetzt gerade.
Literatur-Nobelpreisträger übrigens, muss man ja auch mal dazu
2006, sagen. Genau. Und da war ja auch dieses Narrativ von, ja, natürlich kriegt er den Literatur-Nobelpreis, weil er halt gegen die Türkei schreibt. So. Und wer sich halt wirklich mit seinen Romanen auseinandersetzt, der merkt halt, das ist eine sehr weit hergeholte...
Weil das Nobelkomitee auch nichts anderes zu tun hat, außer zu gucken, wer ist dieses Jahr am türkeifeindlichsten gewesen.
Genau. Und dann ist er da halt so rumgelaufen, nachdem er eine Dreiviertelstunde eine Rede gehalten hat. Ey, und ganz ehrlich, Leute, also ein Stückchen...
Dein Bild ist zerstört?
Bitte?
Ist dein Bild zerstört?
Mein Bild ist mehr als zerstört.
Ach,
aber
du
richtig schlimm. Es war richtig schlimm. Ich wünschte, ich hätte diese Rede nicht gehört. Er hat einfach eine Dreiviertelstunde lang, also fast schon so ein bisschen, am Anfang war es noch voll okay. Irgendwann ist es dann gekippt und er hat dann eigentlich nur noch irgendwie einen Schmarrn erzählt. Und er hat nur davon gesprochen, wie geil er ist. Er hat nur davon geredet, wie geil er ist. Und dann hat er so Sachen, dann wurde das irgendwann total absurd. Es war dann so, manchmal habe ich Gedanken und dann gehen diese Gedanken, galoppieren los und dann sehe ich, wie meine Hand plötzlich anfängt, diese Gedanken auf Papier zu bringen und dann male ich einfach und dann trete ich zur Seite und beobachte, wie mein Kopf und meine Hand kommunizieren und was dabei rauskommt und das sind so seine Bilder jetzt und dann, also es war einfach so ein bisschen sehr alles sehr aufgebaut.
Geniekult.
Er hat auf sich selbst abgekultet. Das war es nämlich. So ganz viele Leute, es war auch überfüllt, es waren viele Leute da, die auf ihn abkulten und er hat aber auf so eine eher so ein bisschen peinliche Art auf sich selbst abgekultet. Mein Gott. Ich finde es ja in gewisser Weise auch gut, dass Leute die Arbeit, die sie selber machen, halt feiern, weil das ist ja auch das, was halt so KünstlerInnen auch ein bisschen ausmacht. Naja, und dann Und dann hat er halt auch so davon erzählt, dass er so die Nähe zu den Menschen so genießt und dass ihm das halt auch in seinen Romanen immer ganz wichtig war, zu beobachten, in Gespräche zu kommen und dass er dann irgendwie, übrigens Fun Fact, 8 Jahre hat er für seinen ersten Roman gebraucht und er hat halt, ich meine, das Privileg musst du auch mal haben, nicht arbeiten zu müssen und 8 Jahre an so einem Buch rumdoktern zu können. Und dann hat er halt gesagt, ja, er liebt es einfach, in Gespräche zu kommen. Und dann ist er da später, nachdem die Ausstellung eröffnet wurde, da auch rumgerannt und ich hatte so mein Buch dabei, ich bin dann so hingegangen und habe dann gesagt, so pardon, pardon. Und dann war er schon so ein bisschen abweisend. Und dann habe ich halt doch geschafft, irgendwie seine Aufmerksamkeit zu bekommen und habe ihm dann ganz kurz erzählt, 2013, dieses eine Seminar. Und dann wusste er auch sofort, wovon ich rede. Und ich meinte so, ja, ich habe daran teilgenommen und ich habe ein Buch dabei. Ich wollte fragen, ob sie es signieren können. Und dann war er so, tut mir leid, ich bin hier gerade mit meinem Freund. Und dann hat er sich umgedreht und ist einfach gegangen.
Nein.
Und ich habe mir gedacht, okay.
Das ist so eine heftige Story.
Ich dachte mir, okay, ich verbrenne jetzt einfach deine Bücher.
So adäquate crazy. Reaktion. Also ich dachte mir schon so, okay, das Storytelling, was du aufgebaut hast, entweder es kommt so, okay, er hat dich so krass irgendwie überrascht und ihr seid jetzt Best Friends, du hast seine WhatsApp-Nummer so.
Er kommt im Podcast als Gast so, ja. Weißt du so.
Erst Özge Inan, dann nächste Woche Orhan Pamuk. Und dann so, vorhin meintest du, ja, ich habe einen Star-Autor kennengelernt, aber du hast mir noch nicht gesagt, wer.
Ja, es war crazy. Also es gibt ja so Leute, die sagen, never meet your idol. Ja.
Du hast gerade nicht so überrascht gewirkt, du bist so ja... Klar, so ein Mann, ey, normal, dass der so ist.
Weil ich finde es nicht so schlimm.
Okay.
Ich dachte,
das sind AutorInnen unter
sich. Ja, genau, dachte mir, dass so eine Reaktion kommt.
Nein, es tut mir so leid, aber wir sind
Fans. Nein, das musst du überhaupt nicht
weinen. Das musst du verstehen. Wir wollen die Unterschrift. Oh mein Gott, du hast ja auch mein Buch signiert. Wolltest du das auch eigentlich nicht?
Nein, Digga. Nein, oh. Ich liebe es, Bücher zu unterschreiben. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn die Signierschlange lang ist. Ich liebe es, wenn nachdem das eigentlich schon alles vorbei ist, noch Leute kommen und noch eine Unterschrift wollen. Ich liebe das wirklich. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das nach, wie lange macht er das? 30 Jahren?
50, hat er gesagt. Er ist jetzt 75 und ja, hat wohl mit 15 angefangen
zu schreiben. Macht Sinn, wenn er seit 50 Jahren überall, wo er hingeht, exakt damit konfrontiert ist, dass Leute ein Buch haben und das signiert haben wollen. Oder wenn er, ich meine, er sitzt wahrscheinlich im Café und Leute kommen mit einem Stück Zettel an und wollen eine Unterschrift und so weiter. Ja. Dass, wenn er dann nach der Veranstaltung, wo er schon so ein bisschen runterfährt, Adrenalin wieder ein bisschen runter, ob hat er noch Adrenalin, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall quasi der okay, jetzt wird performt, Moment ist vorbei und er will jetzt chillen mit seinen Freunden. Und dann kommt noch, ich finde es jetzt nicht die feine englische Art, ich finde es auch gemein, aber es wäre überhaupt nichts, was für mich jetzt das Bild eines Autors zerstören würde oder so.
Ja, nee, natürlich. Aber ich finde, weißt du, es war halt auch immer noch die Ausstellungseröffnung. Er ist da halt einfach als diese öffentliche Person halt herumgerannt. Es war ja nicht seine Privatzeit. Und wenn du halt so berühmt bist wie er und davon lebst, dass eben Leute deine Kunst konsumieren, klar hast du dann auch einen Anspruch auf Privatleben, aber ich fand, das war jetzt nicht der Rahmen, wo ich sage, okay, er hockt in einem Café mit seinen Freunden und will gerade einen Kaffee trinken, sondern er war da halt auch noch, also er wurde auch von so Fotografen begleitet und so. Also ich fand's einfach ein bisschen, ich habe mir nur gesagt so, gewisse.
Aber ich muss sagen, danke für deine Perspektive, Özge, weil das stimmt schon. Man muss auch sagen, wer weiß, jeder erzählt ihm dieselbe Geschichte, Hülya. Da sind dann 1000 Hülyas mit einem kleinen Buch unter der Hand, kommt zu ihm, erzählen irgendwas.
Jeder türkischsprachige Mensch hat eine persönliche Beziehung zu Orhan Pamuk, denke ich.
Ja, genau.
Egal, ob er jemals ein Buch von ihm angefasst hat oder nicht.
Und ja, auf jeden Fall.
Ja, bekommt ist er diese Story wahrscheinlich von vielen Fans erzählt, genau so oder ähnlich. Also das ist jetzt voll fies irgendwie, weil für dich ist es ja die Welt oder für dich bedeutet es ja so viel. Aber für die andere Person ja eben klar, wie soll es für ihn was bedeuten? Vor allem, wenn sich irgendwann dieses Ding abgenutzt hat, auch vielleicht dieses
Oder für viele
Leute halt ein Idol zu sein.
Aber es waren halt schon ganz klar Star-Allüren so, weil es gibt ja schon so eine Qualität in diesen Sachen auch so. Ja, klar, aber nicht jeder Star hat halt so Star-Allüren.
Voll. Aber man muss ja auch sich vorstellen, was macht es mit deinem Gemütszustand und deinem Selbstbild und so weiter, wenn du die höchste Auszeichnung erhältst, die es in deinem Berufsstand gibt. Und es ist ja historisch. Also alle Literatur-Nobelpreisträger sind namentlich bekannt und gehen in die Geschichte ein als die größten Autoren ihrer Generation.
Ja, das ist wahr.
Das stimmt,
das ist eine interessante Perspektive.
Das heißt, dass man dann ab da irgendwie jederzeit so 2 Meter über dem Boden schwebt.
Ja, das ist irgendwie, kann ich mir komisch, wenn es nicht so wäre eigentlich, oder?
Ja.
Es wäre schon sehr, fast schon auch übermenschlich, wenn es nicht so wäre.
Voll, wenn man dann noch so komplett am Boden und bescheiden durch die Welt geht.
Ich habe mir auf jeden Fall, ich war kurz davor zu sagen, kein Wunder, dass dich keiner mag und dass alle sagen, du bist so ein privilegiertes Arschloch, was irgendwie komplett hochlesig ist. Du, ich wollte am liebsten wollte ich so ein College Studio.
Ich finde kein
Pashatoro und Yellow Studio.
Alles rausholen.
Und dann einfach von der Security abgeführt werden vom Lehnbachhaus. Hausverbot.
Genau.
Hausverbot wegen Onan.
Migrantin aus Lehnbachhaus entfernt.
Ja, richtig.
Klaren Kriminalität, Fragezeichen.
Schlägt anderen Migranten.
Ich werde auf jeden Fall meine persönlichen, also meine privaten Kontakte.
Kenne Crime einfach.
Geil. Ja, stimmt. Ich werde meine privaten Kontakte nutzen, um ihm diese Enttäuschung noch
spüren zu lassen.
Ja. Okay, vielen Dank für diesen Austausch. Ich mache jetzt meine Chai-Runde.
Okay. Sehr gerne.
Und
ich mache die Überleitung.
Ja, gerne.
Okay. Also, Özge.
Und ich mache mich noch mehr der Beleidigung des Türkentums schuldig als sowieso schon bisher in diesem Podcast.
Nein, überhaupt nicht. Hier darf alles, wir sind hier ein freies Land sind wir hier. Freies Land ist eigentlich ein gutes Stichwort, oder? Warte, ich muss dir erstmal was zeigen. Das könnt ihr jetzt natürlich alle nicht sehen, aber
ich werde beschreiben, was ich sehe.
Ja. Du wirst mich jetzt mega creepy finden, wie so ein 50-jährigen Manfred. Aber Özge, ich sag dir eins, ich habe Belege.
Also ich sehe ein Selfie von mir selbst. Es ist ein Screenshot einer Story von mir selbst, wo ich eine Fragerunde gemacht habe. Und die Frage ist gefüllte Weinblätter oder Mante. Also gefüllte Weinblätter Sarma und Mante ist, sind so Teig. Bällchen mit Hackfleisch drin, die es auch in vegetarisch gibt. Und ich habe entschuldigend in die Kamera geblickt und dazu geschrieben, mag ich beides nicht besonders. Und ich stehe dahinter bis an den Tag, an dem ich sterbe.
Du guckst da entschuldigend. Ich finde, du guckst mega provokant.
Ja, das habt ihr nur so empfunden, weil ihr euch habt provozieren lassen. Kann ich den Zucker bitte mal haben?
Ja, natürlich.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Ich bin voll hitzig gerade.
Ja.
Ich atme
tief
so
durch, aber nimm die Hand, nimm schon mal die kleine Hand an deinen Finger.
Ich nehme mal die kleine Hand und sage, halt, stopp.
Also perfekte Beschreibung, Özge, genau hier, 50-jähriger Manfred, der so Screenshots von jüngeren Frauen macht, um sie dann irgendwie rauszuholen bei Gelegenheit und dann irgendeine random Diskussion in Insta-DMs anzufangen, bin ich. Das Thema, um das es geht, also Hülya und ich, wer uns schon länger hört, hat ja schon wir haben zwei Folgen gemacht, oder? Zum Thema türkisches Essen. Genau, da haben wir natürlich lang und breit, Leute, wir haben euch ja voll gelabert, 1,5 Stunden, glaube ich, pro Folge, eigentlich irgendwie eine random Folge, was wir gerne essen.
Eine unserer beliebtesten Folgen.
Tatsächlich, also funktioniert eigentlich wie so Foodpics auf Instagram, funktioniert auch scheinbar im Podcast, wenn man einfach nur so random erzählt, was man gerne isst. Und da haben wir uns so ein bisschen in diesem ganzen türkischen Essen, was wir alles so toll finden, verloren. Und als ich dann diese Story gesehen habe von dir, Özge, war ich so, okay, perfekt, wir müssen eigentlich nochmal eine Folge dazu machen und so ein Food-Battle eigentlich, so ein türkisch Food-Battle. Und deswegen läuten wir das jetzt hier mit ein. Wir sind jetzt, steigen in den Ring, Leute. Ding, ding, ding, wir können hier so einen Sound noch vielleicht einfügen.
Round one.
Dim, dim, dim.
Eye of the Tiger, hört ihr im Hintergrund, okay, stellt es euch vor. Und ich würde hier einmal, also es gibt diese Slide und dann gibt es noch eine Slide.
Oh Gott,
und da würde ich jetzt einfach mal vorlesen, was deine Position ist. Und das ist jetzt die Grundlage, auf der
Darf
wir dann...
Darf ich es selber vorlesen?
Ja, selbstverständlich.
Weil...
Ah ja, damit es auch
ja, mit dem Ton... Voice
genau. Genau. Ja. Die Frage mit dem gleichen Selfie-Hintergrund, aber eine andere Frage. Liebstes türkisches Essen, herzhaft und süß. Ich habe dazu gesagt, türkisches Essen slappt am meisten im Frühstücks- und Snackbereich. Açma, Porça und Börek aller Art, Eiergerichte, auch die Suppen. Keiner hat Oliven oder Schafskäse oder Sonnenblumenkerne so verstanden wie wir. Aber eine der vielen Wahrheiten, die Türken nicht gerne hören, ist, richtiges Essen essen können andere besser. Süßspeisen auch. Sorry, not sorry, das muss eine Demokratie aushalten.
Ich bin gegen Demokratie.
Julia wählt AKP ab jetzt.
Ich gründe eine eigene Partei.
AKP in noch schlimmer.
Warst
AKP
du?
Zum Quadrat.
Okay, warst du schon mal in Gaziantep?
Nein, ich war noch nie weiter östlich als Kappadokia.
Okay, hast du zumindest Testikebe gegessen in Kappadokia?
Ich weiß nicht, was das ist.
Ich
das
auch
ist
nicht.
Das, was in diesem Testi, also in so einem Tonkrug, serviert wird. Und dann, also dieser Tonkrug kommt zu dir an den Tisch und wird am Tisch kaputtgeschlagen.
Mega unpraktisch.
Ist überhaupt nicht unpraktisch. Weil das, nein, Mann, überhaupt nicht, nein.
Junge, warum sind wir die aggressivsten Menschen auf dem Planeten, Alter? Was
ist das? Wie wir gleich schon so, nein, Mann, überhaupt gar nicht.
Wir haben ein Instrument mitgebracht, mit dem wir uns verprügeln können gegenseitig. Ja. Und wir, um über Essen zu reden, wo Gegenstände zerstört werden.
Ah, gar nicht mehr.
Naja, aber diese Tontopf, der wird ja, also Krug, besser gesagt, wird ja extra dafür hergestellt. Und es gibt so eine eigene Technik. Also es kann auch nicht jeder Kellner, muss dann jemand der kommen, der das kann. Da gibt es eine eigene Technik, um den so zu zerschlagen, dass du halt keine Brösel drin hast. Lach nicht so dumm. Und gleichzeitig.
Ich muss so lachen.
Und es ist mega lecker und es ist das. Und der Sinn dahinter ist, dass
einfach,
das halt
wir
in
haben
so.
Einfach Zeug kaputt machen zu einer Profession gemacht,
ja, das
die
ist wahr.
Man erstmal lernen muss.
Das ist echt geil.
Das stimmt.
Das ist dann so eine normale Kochausbildung und dann gibt es einfach noch so eine gewalttätige Kochausbildung.
Wir haben mit Gewaltologie studiert einfach.
Habt ihr diese Videos gesehen von Nusret, von diesem Salt Bay, wie er immer das Fleisch vorher schlägt, bevor es zubereitet?
Nee, ich kenne nur seine.
Ja, genau, aber ihr müsst mal gucken, es gibt so Videos von ihm, wo er so richtig so bam, bam, bam so das Fleisch verprügelt, wo du denkst, okay, ja, alles klar. Naja, anderes Thema. Naja, aber dieses, also ganz kurz, der Sinn ist, dass es halt so schmort im Ofen.
Mhm.
So speziell schmort.
Was ist das denn für, du hast alles beschrieben, außer was das Essen eigentlich ist?
Das sind so Fleischstückchen drin. Ich meine, es ist Rind mit Zwiebeln, ich glaube Knoblauch, ein bisschen Tomaten, Peperoni, wie so ein Taskebabe, aber halt in Teste.
Mhm.
So, oder wie so ein Satchkebabe, so ein bisschen. Also wir können auf jeden Fall Kebab. Und es ist nicht zu verwechseln mit Döner.
Ja, also ich habe mir wirklich voll viele Gedanken gemacht, seit du das geschrieben hast. Weil es hat mich richtig zum Nachdenken gebracht, muss ich sagen. Gerade weil wir eben diese Folgen aufgenommen haben und uns da so voll drin verloren haben. Auch so in diesem Diaspora-Gefühl.
Das wollte ich nämlich sagen. So. Es gab ja noch eine Ergänzung, die du mutwillig weggelassen hast. Weil, um mich zu framen, zu shamen und zu blamen.
Ja, wir sind ja auch hier im Ring, ne? Also, es sind ja hier nicht nur faire
Methoden. Es gab eine Ergänzung, und weil du die jetzt nicht vorliegen hast, kann ich die nur paraphrasieren, wo mir in den DMs, war das nicht sogar auf deine Nachricht? Oder auf deine Nachricht?
Ich hab dir auf jeden Fall darauf geschrieben.
Ja. Und also, dann habe ich.
Vielleicht kann ich diese Nachricht auch raussuchen. Erzähl mal.
Ich habe auf jeden Fall eben sinngemäß sowas gesagt, dass einfach gerade dieses Essen, gerade Sarma und Mante, klar, das ist irgendwie, das gehört zu den Nationalgerichten auf jeden Fall, aber das sind keine Delikatessen in der Türkei, sondern das ist normales Essen, was man eben macht, wenn man die Zeit und Muße dazu hat, so. Und dass aber das so gehypt wird, hat für mich den gleichen Aspekt, wie dass wir Nazar hypen. Ich zeige gerade meine Hand in die Luft mit einem Nazar-Ring und Julia zeigt ihre Hand in die Luft mit Nazar-Armkettchen.
Was mir Schalke geschenkt hat?
Genau, es hat was damit zu tun, dass wir also Kulturpraxis aus oder Kulturpraxen aus der Heimat zu übernehmen und zu erhöhen, die in der Heimat selbst eine nicht besonders große oder wenn dann auf jeden Fall folkloreartige Bedeutung haben, ist, glaube ich, sehr normales zweite Generation Migra-Verhalten einfach. Und es ist, also ich bin 26 Jahre alt, eine 26-Jährige, die in Istanbul geboren wird und aufwächst, würde wahrscheinlich sich dem gegenüber anders verhalten oder irgendwie das jedenfalls nicht so hypen. Wisst ihr, wie ich meine? Also diese sehr folkloremäßige türkische Kultur.
Diese Evyemekte eigentlich.
Ja, genau, das ist Hausessen, genau. Ja. Wir sitzen vor einem Poster von einem klassischen türkischen Film. Es ist ein wunderschönes Poster, es sind super tolle Schauspieler, ich liebe die kommen beide in meinem Buch vor. Wirklich, ich liebe das komplett, ich würde mir das Poster exakt so in die Wohnung hängen. Ich weiß aber nicht, ob sich eine 26-Jährige in Istanbul geborene Özge, das sich in die Wohnung hängen würde. Wir haben die Tendenz, die Heimatkulturaspekte, die besonders folklorisch sind, besonders aufzugreifen. So.
Hülya hat sich die Plastikhand übergezogen.
Jetzt kommt
Ich lasse dich erstmal antworten.
Oh, ich habe Angst. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind, weil Ich weiß, dass du recht hast und es macht mich sauer. Weil es stimmt natürlich, was du sagst. Wobei ich trotzdem sagen würde, dass auch diese Evier-Meglide trotzdem hervorragende Speisen sind.
Absolut.
Die schon auch einen Stellenwert haben können, wie es vielleicht die, ich weiß ja nicht, was du mit anderen, oder was hattest du genau geschrieben, andere Kulturen, die das halt irgendwie, Moment, wir holen es nochmal raus.
Also essen können andere besser.
Können andere besser, genau. Sagen wir mal, ich weiß nicht, auf wen spielst du? Französische Küche ist vielleicht so ein bisschen der...
Weiß ich nicht. Ich bin auch Vegetarierin, muss man auch dazu sagen. Das heißt, ich bin bei... Julia hat bei der Mini-Hand gerade alle Finger außer den Mittelfinger runtergedrückt. Weiß ich auch nicht, was sie mir damit sagen will. Ich fühle mich nicht angesprochen.
Ich zeige ihn euch beiden.
Okay, aber das vielleicht, ist vielleicht Kern des Problems, dass du Vegetarierin bist. Deswegen findest du auch nichts in der Türkei.
Könnte sein. Also und weil ich Vegetarierin bin und mir das bei mir eine FOMO auslöst, muss ich hier eine halbe Dissertation darüber schreiben, warum dieses ganze Essen eigentlich mit ist. Einfach nur, weil ich in Denial darüber bin.
Weil du so überkompensierst einfach. Ja.
So, okay, Psychogramm, fertig.
Also ich fühle mich wirklich wie so ein Kind, weil ich weiß, also ich könnte jetzt mit dir weiter diskutieren, aber ich glaube, ich würde nur so Argumente bringen, die am Ende des Tages so ein bisschen, also es, was heißt Argumente, quasi so emotionale Standpunkte, sage ich jetzt mal, wo ich aber am Ende sage, ja, fair, also das stimmt schon.
Mhm. Und ich will ja auch sagen, das heißt ja gar nicht, dass das eine Praxis ist, die man lassen soll oder so deswegen. Ich finde das total, ich mache da genauso mit. Ich meine, ich habe ein Buch geschrieben über die Türkei so. Ich mache das genauso, weil das einfach, es ist ja ein Akt des Widerstands gegen eine Gesellschaft, die von uns Assimilation verlangt. Also dass Absilons Song über rechte Gewalt und so weiter Köfte heißt und in der Hook sagt, ich trinke Chai und fresse Köfte, ist ja genau das. Es ist genau das, dass man sagt, ihr wollt, dass wir aufhören damit, dass wir statt Chai Cappuccino trinken. Also natürlich nicht, ne? Kein Deutscher macht sich Gedanken darüber, ob wir jetzt persönlich Chai trinken oder nicht. Aber ne, also ihr wisst, wie das gemeint ist. Und wir sagen halt, nee, das machen wir nicht. Würden wir aber in der Türkei leben, also Menschen, die drauf sind, wie wir und in der Türkei leben, trinken auch Chai, ist klar. Aber so, die trinken im Zweifel auch mal einen Cappuccino an der Stelle, wo wir vielleicht trotzdem noch mal einen Chai bestellt hätten. So. Weil das wiederum deren Akt des Widerstandes ist. Weil da eine Hegemonie herrscht des, jetzt gerade zumindest, des Traditionellen und des in ihrer Empfindung Rückschrittlichen und der Folklore. So.
Okay, dem, was du jetzt ausgeführt hast, würde ich zustimmen. Aber mir ist das aufgefallen, als ich euch zugehört habe. Warum ich doch hier und da ein bisschen widersprechen möchte, ist dass wir als Ausgangsbeispiel eine 26-Jährige aus Istanbul genommen haben. Weil ich glaube, dass da eben dieses Gefälle zwischen Anatolien und dem Westen noch mal zu berücksichtigen wäre. Und diese Betonung auf dieses Folkloristische. Mhm. Weil halt natürlich schon, meine ich jetzt zu behaupten, bleiben wir beim Beispiel Sarma, hat, glaube ich, einen anderen Stellenwert für Leute, die nicht aus westlichen Großstädten kommen, also jetzt irgendwie aus Izmir, Istanbul oder Bursa zum Beispiel, als es jetzt für Leute hat, die zentraler oder weiter östlicher Herkunft sind, wenn wir jetzt in der Türkei bleiben. Ich habe nämlich ein lustiges Video gesehen, was meine These komplett untermauert und bestätigt. Ich schaue aktuell die Serie Bahar. Kennt ihr die zufällig? Mm-mm. Ist eine richtig gute Serie. Für alle, die Türkisch verstehen, guckt euch diese Serie an. Ist sehr modern, auch von einer Frau gemacht und so, richtig coole Serie. Jedenfalls gibt es da halt die Hauptprotagonistin, die aus eher einfacheren Verhältnissen kommt, also die Geschichte spielt in Istanbul, die ist aber mit einem Mann verheiratet, der aus so einer Yalo-Vergangenheit kommt, also schon eher so Oberschicht und sehr privilegiert etc., die sich auch eben heute als sehr modern und sehr, also die ihren Reichtum gerne nach außen kehren und dass sie halt eben europäisiert sind. So, das ist so ein bisschen dieses klischeehafte Bild, was da auf diesen, bei denen vorherrscht. Und dann kommt die Mutter von Bahar und bringt Börek und Sarma mit. Und die Schwiegermutter von Bahar, die eben diese reiche Grande Dame in dem Fall in dieser Serie, die stellt sich dann hin und sagt, danke, dass Sie sich diese Mühe angetan haben, aber wir essen das nicht. Mhm. So, das essen wir nicht. Und die Frau sagt dann so, ja, Sie müssen es ja auch nicht essen, aber meine Enkelkinder essen es vielleicht. Packt es dann in den Kühlschrank und geht. Und dann, nachdem die Frau rausgegangen ist, kommt diese Reiche, also die Schwiegermutter von Bahar, rennt dann so zum Kühlschrank und ist so, oh mein Gott, sie hat Sarma gemacht. Mhm. Und ist dann heimlich Sarma. Und ich fand das auch so lustig, weil es auch wieder so zu unserem Thema so gut gepasst hat in der Vorbereitung. Weil ich mir gedacht habe, ja, also deswegen würde ich dir schon auch recht geben, dass es in der Türkei halt wahrscheinlich für ganz viele Leute nicht so diesen besonderen Delikatessenstellenwert hat, weil ich jetzt gerade nämlich auch überlegt habe, während ich euch zugehört habe, wo, also was würde man dann, und da würde ich jetzt die Frage gerne zurückgeben, was ist denn dann das stattdessen eine Delikatesse?
Das würde ich auch, also das können wir gerne zusammen irgendwie überlegen, aber ich wüsste jetzt auch nicht. Was
naja, also ich glaube, damit etwas eine Delikatesse ist, klingt jetzt traurig, aber wenn meine Oma etwas machen kann, dann ist es keine Delikatesse. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik, gerade in der Türkei, weil wir durch den krassen und sehr auch despotisch durchgesetzten Bruch mit der osmanischen Tradition und mit dem, ne, so dem Osten zugewandten und sowas, durch diesen Bruch ist, mit diesem Bruch ging eine krasse, krasse Abwertung einher. Mhm. Von unseren, keine Ahnung, also unsere ist ja auch, ne, du sagst, es gibt einfach ein krasses Gefälle zwischen Westen und Osten und der Westen wurde systematisch aufgewertet. Es ist kein Zufall, dass alle strukturstarken Städte im Westen sind und alle strukturschwachen im Osten. Es hat was mit antikurdischem Rassismus zu tun und so. Man könnte jetzt wirklich in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, dass für die Türkei gilt das in ganz besonderem Maße. Aber ich denke, das gilt auch zum Beispiel in Deutschland. Die Deutschen würden ja auch nicht sagen, dass irgendwie Klöße eine Delikatesse sind. Die würden das höchstens sagen, um dir auf den Sack zu gehen.
Gleichzeitig gibt es, mir fällt gerade ein Beispiel ein. Ich habe gesehen, dass du die Hand hebst, Schalke. Ja. Nur ein Kommentar
kleine
dazu.
Kleine Plastikhand, natürlich.
Eine Spezialität meiner Großmutter sind gefüllte Kürbisblüten. So. Und das ist eine Delikatesse im Westen der Türkei zum Beispiel.
Mhm. Also nicht Zucchiniblüten, sondern Kürbisblüten.
Ja, Zucchiniblüten.
Zucchiniblüten.
Kabakçı. Ja. Ja.
Mhm. Aber ich glaube, das, wenn wir quasi von deiner Definition ausgehen, wäre das auch keine Delikatesse.
Aber das kann nicht jede Oma machen.
Ich glaube schon, das ist wie Sarma letztendlich. Mhm. Also das ist auch was in vielen so als Evian-Mitglieder einfach kriegst. Also war jetzt auch im Urlaub wieder überall. Also in diesen, du gehst ja dann rein und dann gibt es ja diese Auslage, was heute für Gerichte irgendwie gibt. Dann gibt es ja zwei Suppen und irgendwie 10 Gerichte, die du auswählen kannst. Und da ist sowas immer dabei.
Kabakçı.
Wirklich. Also vielleicht ist das auch eine Spezialität so in der Nord-Ägäis so.
Ja.
Weil da machen die das die ganze Zeit. Also überall sehe ich das und ich bin schon so, kein Bock.
Hä?
Ja.
Echt, reden wir vom Gleichen? Weil da, wo ich verkehre, also jetzt so meistens irgendwie in Ankara oder in Kuşehir oder so, also die Leute gerade so...
Da, wo ich mich hinzubegeben pflege.
Ich lache sonst immer meinen Mann aus, dass er sich immer so ausdrückt, als wäre er aus dem Mittelalter. Also meine Cousinen zum Beispiel, die so ein bisschen eben eher so drauf wären, wie wir jetzt in der Großstadt leben, die hypen das immer voll, weil sie sagen, das kriegen sie halt nirgends. Und dann gehen sie halt immer speziell zu meiner Oma, dass sie das
macht. Ja, okay, aber es ist ja der gleiche Reflex, wie jetzt hier zu leben und mal andere zu hypen, glaube ich. Also,
ja.
Ich will auch mal, achso, sorry, genau.
Mir ist nur ein Vergleich eingefallen, so Thema Delikatessen, weil ich wüsste jetzt auch nicht die Definition quasi von Delikatesse oder wann das, also ich verstehe deine Definition voll, aber was jetzt so wirklich...
Auf jeden Fall was Exklusives.
Okay, was Exklusives.
Denke ich.
Dann kennt ihr Ratatouille?
Ja, das Essen oder den Film?
Ich kenne beides.
Den Film, also beides.
Ja. In dem Fall beides.
Ich bin gut informiert, ich kenne
beides.
Wie
dieser Ratte, die dann hier oben, ihr wisst schon, Leute, ja. Und die dann den Koch so an den Haaren unter der Kochhaube steuert. Und am Ende gewinnt er ja gegenüber diesem Food, also Essenskritiker mit Ratatouille. Und das ist ja auch was, eigentlich ein total einfaches Gericht, was er ja dann so ein bisschen wahrscheinlich, also kommt so rüber in diesem Film, neu interpretiert und so ganz toll aufhäuft. Und dann sieht es halt aus wie in so einem Fünf-Sterne- oder in so einem Michelin-Restaurant. Aber es ist was total Einfaches am Ende des Tages, eben wie Mante oder Sarma. Ja, also ich will nicht sagen, dass das super einfach herzustellen ist, weil es schon sehr aufwendig ist und so weiter. Da jemandem zu nahe treten, ich kann es jetzt selber nicht, aber irgendwie an dem Moment musste ich jetzt denken. Und dann beißt ja dieser Kritiker da so rein und auf einmal spielt sich in seinem Kopf voll der Film ab. Er ist wieder zu Hause im Dorf, irgendwo in Frankreich bei seinen, weiß ich nicht, Eltern, Großeltern. Und das Essen weckt halt voll viele Gefühle in ihm. Und ist das nicht am Ende eigentlich dann auch eine Delikatesse, wenn ich was habe, was irgendwie Erinnerungen in mir auslöst, wenn ich das esse, was auch viele, ich weiß nicht, Star-Köche oder Köche oder Restaurants, die eben schon Michelin-Sterne haben, immer versuchen. Also am Ende des Tages geht es ja auch so um Emotionen.
Ja, genau. Und ich glaube, daher kommt auch der Schutzreflex. Weil du willst nicht Mantel schützen oder Sarma schützen, wenn ich sage, mir gefällt das nicht. Du willst die Erinnerungen schützen, die du daran hast, die in deinem Alltag in Deutschland halt eh dauernd abgewertet werden. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen das eine Provokation darstellt, weil man denkt, ich in dem Moment, die dann sagt, ich mag das nicht, was ja, also, dass ich das nicht mag, hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun, ob das jetzt irgendwie, also das ist ja einfach eine ganz andere Sache.
Subjektiv, halt. Ja.
Genau. Aber ich glaube, wenn ich zum einen sage, ich mag das nicht und dann auch noch sage, das ist allgemein nicht so ein krasses Essen, das ist Hausmannskost und das ist, ich finde das mid in allen Aspekten, dass dann, weil ich habe sehr, sehr viele Nachrichten darauf dann bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, was, Mantel und so, ist doch voll geil und so. Und ich glaube, das ist, also, wenn ich jetzt, sag mal ein anderes Essen, was du gerne magst.
Warte, ich habe eine Liste
vorbereitet. Ein random-ass Essen.
Ich schwöre,
kein türkisches. Irgendein Essen.
Fuck. Oh Gott. Also ich
liebe Nudeln.
Stell dir vor.
Ich liebe Nudeln.
Aller Art.
Ja, du hast doch immer hier Fellachköfte, das macht ihr doch immer.
Ja, ich soll nicht türkisch sagen.
Ach so, nicht türkisch.
Ich darf nicht türkisch.
Ich dachte,
ich darf nichts Türkisches sagen, okay. Hat sie gesagt.
Kartoffelstreifen, gebratene Kartoffelstreifen.
Boah, ja, von Maigarten.
So, wenn ich jetzt sage, diese Maigarten gebratenen Kartoffelstreifen mag ich nicht. Ist mit. Finde ich so, ich hasse die auch nicht, ich finde die so mittel. Ich glaube nicht, dass das die gleiche Reaktion bei dir hervorrufen würde, wie wenn ich sagen würde, ich mag kein Sarma. So.
Doch, sie würde einfach den Kontakt direkt abbrechen.
Okay, vielleicht bist du einfach komisch.
Ich würde wahrscheinlich nicht so, ich hätte nicht so lange drüber nachgedacht,
wie mich
dieser Take zum Nachdenken gebracht hat, weil ich es einfach wirklich spannend finde. Und es stimmt ja, wie gesagt, ich habe ja am Anfang, also eingangs habe ich ja gesagt, ich fühle mich dann eigentlich nur noch wie so ein Kind, was quasi dagegen reden will. Aber eigentlich weiß ich, dass es schon, dass da auf jeden Fall was Wahres dran ist, voll. Ja, hier also, habe ich eine Liste, ne?
Mit meinem Lieblingsessen. Voll geil, dass du eine, Schalke hat einfach eine ellenlange Liste auf ihrem Handy.
In meiner Notizen-App.
Mit türkischem Essen wohl bemerkt, oder?
Ja,
sehr gut, finde ich sympathisch. nein, aber ich finde, jetzt mal Spaß beiseite, so wie du es ausführst, das macht natürlich dein Beweggrund, diese Story so zu formulieren, natürlich auch noch mehr deutlich, weil so wie du es ausführst, würde ich hier voll zustimmen, dass es halt natürlich, es erleben wir jetzt auch mit ganz vielen anderen Dingen, dass so Sachen, die früher unter großen Anführungszeichen ganz normal waren, heute als irgendwie hip wieder zurückkommen.
Ja,
ja, seien es jetzt alte Fahrräder, seien es jetzt irgendwelche Bauernmöbelstücke. Also es erleben wir so eine Renaissance in verschiedenen Bereichen.
Und Kassetten.
For
some reason.
Richtig.
Ja. Als wäre das nicht das unpraktischste Medium aller Zeiten.
Genau, Platten. So, guck, wir haben N4 Platten, weil mein Mann die sammelt mittlerweile, aber wo tust du die hin irgendwann? Naja, auf jeden Fall klar und natürlich so, also was so die Diaspora angeht, als Identitätsstiften, wie du es ja auch genannt hast, oder auch eben schutzwürdig, würde ich dir voll zustimmen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Es klang, als würde ein Aber kommen.
Ja, es sollte ein Aber kommen, aber was war mein Aber?
Vielleicht das Thema, was als
Oh, danke.
Ah, okay.
Was wolltest du sagen? Sag ruhig.
Nee, sag du.
Ich muss nur Schalke angucken, dann weiß ich schon, was ich sagen wollte. Ich fand es so interessant, weil ich gucke voll gerne Kitchen Impossible. Kennt ihr die Sendung?
Yes.
Ich liebe Kitchen Impossible. Das ist so eine Sendung auf Vox, wo zwei Star-Köche oder, ja, eigentlich sind es zwei Star-Köche oder Köchinnen, die gegeneinander antreten. Und meistens ist halt der Tim Melzer, der halt jemand anders herausfordert. Und die stellen sich immer Aufgaben. Das ist dann so, du bist dann, wenn du jetzt Köchin bist, die gegen mich antritt, dann reist du irgendwo hin und dann, keine Ahnung, dann sitzt du im Produktionsauto und dann kommst du halt in Hintertupfing an und dann kommt in irgendeiner bayerischen Wirtschaft zum Beispiel in Hintertupfing jemand und bringt dir so eine Box, wo ein Gericht drin ist. Und du öffnest dann und dann musst du dieses Gericht nachkochen und du weißt aber
also
überhaupt
nicht.
Also du
isst es einmal und du musst es aufgrund des quasi Essens herausfinden, wie der Tim Melzer das irgendwie gekocht hat,
genau.
Oder?
Genau, nee, oder so. Da, wo das ist. Also wie das ist, also wenn es jetzt, wenn wir bei dieser Wirtschaft bleiben, dann ist es ein Gericht, was in dieser Wirtschaft gekocht wird. Mhm. Und du musst dann herausfinden, wie die es zubereiten. Mhm. Und je nachdem, also passiert auch, dass die nach Japan oder nach Island oder sonst wohin reisen, ganz unterschiedlich. Und fast alle Starköche, die irgendwas Hausmannskostmäßiges kriegen, die drehen immer voll durch, weil sie sagen, es ist ultra easy, so eine Sterneküche zu kochen, aber es ist unfassbar schwierig, so eine vermeintliche Hausmannskost von so einer Oma nachzukochen. Mhm, und behaupten dann immer, das ist die eigentliche Delikatesse, weil sie sagen, so nach den Regeln zu kochen und dann was fancy ist, quasi vorzubereiten, ist super easy. Also auch wenn es handwerklich schwer ist.
Ist es einfach Klassenkampf? Reden wir die ganze Zeit über Klassenkampf?
Wahrscheinlich, tatsächlich. Deswegen habe ich auch dieses Beispiel angebracht, das habe ich dann gar nicht mehr weiter ausgeführt, mit dieser Szene in der Serie, wo halt so die aus einfachen Verhältnissen.
Gerade im türkischen Kontext ist das sowas von ein Klassen-Issue auch.
Genau, weil niemand würde, da stimme ich dir schon zu, irgendwo in ein Restaurant gehen und Köfte bestellen. Ja, auch wenn es da auf der Karte steht, weil dann würden Leute sagen, pff, ich gehe doch nicht in ein Restaurant und esse Köfte-Ekmek. Weißt du, Köfte-Ekmek ist sowas, so ein Armenessen. Weißt du?
Leute, ja, oder Kurufasülje.
Kurufasülje Pilau ist ja peinlich, das zu bestellen für viele Leute. Ja. Und Tuschu dazu zu essen. So. Ja.
Ich habe eine Situation gehabt, wo ich mit meinem Onkel dann im Restaurant war und er mich total ungläubig angeschaut hat, wie ich jetzt darauf komme, so Sulköfte zu bestellen, obwohl hier jetzt erstmal so Pilsola und keine Ahnung was am Start ist. Und ich war so, aber ich möchte mein Köfte essen, weil ich habe das zu Hause nicht und so.
Ja.
Also ja, voll.
Ja.
Ja, es ist Klassenkampf. Du hast es auf den Punkt gebracht.
Und ich bin auf der falschen Seite, merke ich gerade.
Mhm. Darüber sollst du dir... Yodo Toruno. Pascha Toruno. So geil. Hier, ganz kurz nur, damit auch alle, die uns zuhören und nicht sehen und vielleicht, sorry, wenn wir hier und da ein bisschen durcheinander geredet haben, warum ich gefragt habe, ob du schon mal in Gaziantep warst. Da gibt es nämlich ein Essensmuseum. Ein quasi Gaziantep Gerichte-Museum.
Das macht Sinn. Wie gesagt, ich war da noch nie, aber es ist trotzdem das Gaziantepste, was ich jemals gehört habe, ein Essensmuseum aufzumachen.
So krass, oder? Geil. Voll. Und das ist aber ein UNESCO-Weltkulturerbe. Wirklich, es ist einfach ein UNESCO-Weltkulturerbe und du kommst da hin und es ist irre. Das ist,
geil.
Wir haben nur so ein 5-Gänge-Menü bekommen. Ich hatte ja vorhin von Majid erzählt, von meinem Freund, der hat da geheiratet. Und wir wurden dann eingeladen in dieses Museum. Und es ist einfach, ich habe nur mal ganz kurz geguckt, was die da so anbieten.
So geil, einfach in Deutschland, du gehst im Museum, schaust Kunst an. In der Türkei, du gehst im Museum, kriegst Essen, erstmal 5-Gänge-Menü.
Ey, Baklava-Museum war das Beste, was ich jemals erlebt habe in Gaziantep auch. Da kannst du so einem Uster zugucken, wie er so ein Tepsi Baklava macht. Baklava ist ja auch so ein Ding.
Ich wollte gerade sagen, es ist sowas von so ein Ding, weil nämlich, als wir in Izmir waren, mein Freund liebt Baklava und wir waren letztens in Izmir und wir waren in so einem Hippenviertel. Und dann hatte er auf einmal Bock auf Baklava. Wisst ihr, wie lange wir gesucht haben und es dann trotzdem nicht gefunden haben und dann in so einem fancy Profiterol-Laden Profiterol gegessen haben?
Geil.
Ich habe wirklich gefragt. So,
echt? Aber nicht mal gibt es nicht mal so ein Bololo Hassan Uster, dieses BHU.
Naja, die sind halt einfach nicht so krass verbreitet. So alle 10 Meter gibt es das halt nicht, sondern ich war dann halt in verschiedensten Cafés und mir war einfach klar, okay, wenn du reinkommst und es sieht aus, als könnte dieses Café so, wie es ist, auch in Amsterdam sein, dann wirst du da kein Baklava kriegen.
Ja, genau, sondern Supangle.
Ja.
Also gerade in Izmir und auch weiter eben da so Richtung Ayvalık, wo ich war, kannst du ja einen Cortado bestellen und kriegst einen richtig geilen Cortado. Yeah. Also wirklich gut, so wie du es hier in irgendwelchen fancy Cafés irgendwie bestellen kannst.
Gut.
Ja, richtig.
Spannend. Richtig. Ich bin sehr, ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis, mich mit dir prügeln zu wollen. Also,
ich auch nicht,
sagen.
Weil
ich
wir
ganz
uns,
friedlich.
Akuniolobir, oder anscheinend auch nicht, weil wir uns nämlich darauf einigen konnten, es ist einfach mal wieder eine Klassenfrage und vor allem hier in Deutschland ist es die Intersektion wahrscheinlich von Klasse und Race.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir müssen halt schauen, wie wir das aushandeln und ich habe halt immer das Gefühl, wenn ich dann einfach mich so positioniere, es ist so eine Art von Befreiungsschlag. Ich bin nicht mehr, es ist kein Akt der Assimilation, es ist aber auch kein Akt des Widerstands gegen die Assimilation. Ich bin einfach außerhalb der Assimilation. Ich sage einfach, ich finde das Mittel, dass es okay ist, Essen. Ich finde es Mittel gut. In der Türkei ist es nicht so groß. Hier ist es groß wegen Identitätsgründen. Aber ich bin da eher raus. So, Punkt.
Word, ja.
Word.
Slay, girl. Stimme ich zu. Dann nehmen wir jetzt diese kleine Plastikhand und gehen erstmal Reiche verprügeln.
Exakt. Wir bewerfen Reiche mit Saruma statt mit Tomatensauce.
Statt mit Eiern, genau.
Hey, und dann kommt die Mama, die Saruma gemacht hat, in Mühe und verprügelt uns.
Metallic.
Mein Gott, ja. Wenn wir mit dem Essen gespielt haben. Eieiei.
Nimet.
Nimet, ja. Nimet oyuncak değildir. Öp başına koy.
Danke, Özge, dass du hier warst. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also ich mir musste auch noch, also lange nicht mehr bei so einer Aufnahme so viel lachen.
Ich ja, auch, das hat richtig Spaß gemacht.
Also ja, wirklich.
Oh, wirklich, vielen, vielen Dank. Ich habe hier noch Snacks vorbereitet. Ich habe mich extra bemüht, es nicht zu sehr türkisch zu halten, damit du dich abgeholt fühlst.
Das habe ich sogar gesagt zu dir, ah krass, du hast das Essen so vorbereitet, interessant.
Dass damit da dein verwestlichter Gast sich wohlfühlt.
Ich wollte ursprünglich Salma machen, dann habe ich mir gedacht, nee, das traue ich mich jetzt nicht. Es wäre aber voll lustig gewesen, wenn ich jetzt Salma vorgesetzt
Salma
hätte.
Salma, Manze ja, und alles.
Genau, ja, wir snacken jetzt noch ein bisschen. Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch, Özge. Ich hatte sehr viel Spaß.
Ich auch. Wir müssen noch mal sagen, weil das in der Zwischenzeit vielleicht vergessen wurde, kauft Özges Buch, Natürlich kann man hier nicht leben, erschienen im Piper Verlag. Und ja, folgt Özge auf Instagram. Ja. Ich glaube, da heißt du einfach @ÖzgeInnan, genau, mit ja, OEZGEINAN. So, yes, für alle, die es, aber wir verlinken es auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Genau. Genau. Und wir machen sicher auch eine passende Story dazu, deswegen folgt uns auf scheimalehrlich_podcast auf Instagram und lasst uns ein paar Sterne da,
ja,
wo ihr
bitte
uns hört.
Bewertet uns auf dem Podcast-Player eures Vertrauens. Das hilft uns. Ja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und
Hoschakalın. Das war Scheimal ehrlich. Ein Podcast von und mit Shahi Katitik und Hülya Weller. Produktion, Musik, technischer Support, Raphael Weller.